Dann möchte ich im 1. Johannes 3 weitermachen. Das letzte Mal sind wir bis zu Vers 6 gekommen, wo wir dann gelesen haben, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Ich hoffe, ihr habt euer Leben danach ausgerichtet. Das ist gut. So. Und jetzt kommt dieser wunderschöne Vers. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Also hier kommt er jetzt in diesem Zusammenhang und sagt, schaut, es geht jetzt um ein Thema, das so wichtig ist, dass hier eine Verführung stattfinden kann. Und lasst euch von niemand verführen. Und jetzt ist es natürlich wichtig, jeder sieht jetzt die Verse, die kommen, in seinem Kontext. In seiner Grundüberzeugung, in dem, wie er über Gott denkt. Dann wird man jetzt, wenn man die Verse liest, sie unterschiedlich lesen, obwohl das Gleiche dasteht. Kann ich nicht. Muss ich auch nicht. Und ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, wenn ich predige, dann halte ich so viel Predigte, wie Menschen hier sind, weil sie jeder anders hört. Jeder hat eine Grundüberzeugung für sich und jeder hört die Predigt mit seiner Grundüberzeugung und nimmt Dinge für sich raus, die er versteht, wie er sie versteht. Aber das ist nicht schlimm. Das ist so. Also ist es egal, was ich sage. Könnte man jetzt so sagen, stimmt natürlich nicht. Nicht ganz egal, was ich sage, aber es ist das Entscheidende, mit welchem Ohr hörst du, was ich sage. Das entscheidet, wie du es hörst. Nicht das, was ich sage, ist entscheidend, sondern das, was jemand hört. Hört jemand kritisch, dann wird er versuchen, was zu finden, wo er ansetzen kann, um Kritik zu üben. Da stimmt was nicht. Ich hatte das mal, als ich gesagt habe, ja, wenn es gar nicht anders geht, kann man am Strand, wenn Jugendliche zusammen sind, das Mahl des Herrn mit Chips und mit Cola begehen, feiern. Geht. Weil es ja nicht, das sind Symbole, das macht nichts. Ging bis nach Brasilien, du Hubert predigt, dass man mit Cola und Chips Abendmahl halten soll. Das ist Hören. Wie hat er es gehört? Was habe ich gesagt? Wie habe ich es gedacht? Und was hat er gehört? Er hat gesucht, auch beim Hubert muss ich was finden, das hat er gefunden und hat es dann natürlich weiter verbreitet. Was predigt er? Irrlehre. Wie kann man Abendmahl mit Cola und Chips feiern? Hat man hier noch nie gemacht, oder? Aber das predige ich. Müssen wir mal einführen vielleicht. Warte mal dem dann gerecht, was gesagt wird. Aber so ist es entscheidend, wie höre ich. Nicht was sagt der vorne, sondern wie höre ich's. Und jetzt gehen wir in den nächsten Vers, der geht weiter. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wie verstehen wir das, den Vers? Wer Gerechtigkeit übt? Wir haben das auch mal im Gebetskreis gehabt zu dem Thema. Dann sind wir draufgekommen, dass Üben etwas heißt, ja, da bin ich noch nicht perfekt, aber ich übe Gerechtigkeit, also ich übe, dass ich gerecht handle und dadurch bin ich gerecht, wie er gerecht ist. Kann man so denken. Wenn man den Gesamtzusammenhang sieht, dann kommt man vielleicht auf eine andere Lösung, weil der nächste Vers fast noch ein bisschen härter ist, der Eberhard hat es gepredigt. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer die Gerechtigkeit übt, jetzt, wie soll man das jetzt gut sagen? Also Gerechtigkeit, was verstehen wir unter Gerechtigkeit? Wenn ich jetzt die Frage an euch richten darf, was versteht ihr unter Gerechtigkeit? Sind es die Werke, die ich dann verübe? Geht es um Werke, die ich verübe? Gerechtigkeit, was bedeutet das? Was wurde Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet, wenn man das mal von der Seite her betrachtet? Der Glaube, aber was hat dieser Glaube als Inhalt, beziehungsweise was zeichnet diesen Glaube aus? Vertrauen auf Gott? Nachfolge? Wie bitte? Die Frucht des Glaubens, genau, Früchte des Glaubens, so denken wir, weil wir vom Tun herkommen. Was hat Abraham getan? Nichts. Was war die Gerechtigkeit, die sich daraus ergibt? Wenn er nicht tut, ist er nicht gehorsam. Gehorsam wäre tun. Was kommt da raus? Wie bitte? Vertrauen, es kommt die Beziehung heraus. Wer in der Beziehung Gottes ist, wer Gerechtigkeit übt im Sinne, wer in der Beziehung zu Gott ist, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Das heißt, wenn ich in Christus meine Gerechtigkeit habe und in dieser Verbindung stehe, dann bin ich gerecht, gleich wie er gerecht ist. Ich habe noch nichts getan. Und wir verbinden Gerechtigkeit mit Tun. Und da liegt das Problem. Wenn Gerechtigkeit zum Tun wird, dann habe ich hier mit dem nächsten Vers ein Riesenproblem. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Also jedes Mal, wenn wir sündigen, jetzt wird es so übersetzt, dann sind wir unter der Macht des Teufels. Ist das so? Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Ja, klar, der Teufel, das ist der Gegenspieler Gottes. Und Gott und der Sohn Gottes ist erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Vers 9 wird noch brutaler. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Das Problem geht noch weiter, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Wie gehen wir jetzt mit den Verse um? Vielen Dank, Sepp. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Puff, puff. Das war der Stein. Puff. Da ist ein Riesenproblem. Aber wie umgehen wir das, indem wir die Verse halt nicht lesen? Wir gehen dann zu Vers 10, euch erledigt. Das Problem ist, der kann nicht sündigen. Stimmt es? Also wer von euch hat einen Tag geschafft, ohne zu sündigen? Wir lösen das natürlich, indem wir jetzt Fußnote hinschreiben. Der kann nicht beständig in Sünde leben. Das steht da aber nicht. Aber das ist die Fußnote, so löse ich jetzt das Problem. Also ich kann nicht beständig in der Sünde leben, das steht hier nicht, das steht hier nicht. Der kann nicht sündigen, dann heißt er kann nicht beständig in der Sünde leben, weil er aus Gott geboren ist. Und jetzt ist die Frage, lasst euch von niemand verführen. Was steht hier? Es steht hier, wer die Gerechtigkeit übt, wer in der Verbindung zu Gott steht, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, und was ist die Sünde? Nicht die Sünden, die Sünde. Was ist die Sünde? Keine Beziehung zu Gott. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Warum? Was hat der Teufel denn gemacht bei Adam und Eva? Was war das Resultat? Genau, er hat die Verbindung unterbrochen zu Gott. Das Werk des Teufels ist, er hat uns aus der Verbindung zu Gott herausgenommen. Das heißt, wer die Sünde tut, wer losgelöst von Gott ist, um das geht's hier, der ist aus dem Teufel. Der Teufel sündigt von Anfang an. Was war das Problem des Teufels? Er wollte sein wie? Gott. Und damit war er losgelöst von Gott, also nicht mehr in der Abhängigkeit, sondern ich kann's selber. Und jetzt, da er gemerkt hat, klappt wohl nicht, kommt er zum Mensch und macht genau das Gleiche. Er unterbricht die Verbindung zu Gott. Um das geht's. Die Verbindung zu Gott ist unterbrochen. Und daraus tut die Sünde, das heißt, du hast nicht mehr Gott als die Quelle, sondern du hast eine andere Quelle, du holst woanders deine Kraft her, du vertraust auf etwas anderes, und das ist das, was der Teufel will. Und wenn wir die Gerechtigkeit und die Sünde vom Tun her betrachtet, dann werden wir dem nicht gerecht, was hier steht. Dann werden wir, und jetzt sage ich es mal so, dann werden wir verführt. Lasst euch von niemand verführen, indem er jetzt in das Tun reinkommt, indem er wieder eine eigene Gerechtigkeit aufbaut, indem er wieder denkt, euer Tun ist entscheidend, die Verbindung ist entscheidend. Aus der seid ihr raus und diese gilt's wieder in Ordnung zu bringen. Und hier lesen wir weiter, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Was hat denn Jesus geschafft? Er hat wieder Verbindung zum Vater hergestellt. Das war das, was er gemacht hat. Wir sind jetzt wieder in Verbindung genau zu dem Vater, sogar noch in einer ganz anderen Form. Vorher war es Gott, unser Schöpfer. Jetzt ist es unser Vater und wir sind Kinder Gottes. Er hat sogar was Größeres geschaffen. Das Werk des Teufels ist zerstört, nämlich die Trennung von Gott ist beseitigt. Um das geht's hier, meiner Meinung nach. Ohne dass ich jemand verführen will. Okay? Ich kann das aber auch ganz anders lesen. Da kann ich das vom Tun her lesen und krieg natürlich Probleme, aber in der Heiligungsbewegung nicht, weil das Ziel ist ja, ein sündloses Leben zu führen. Und möglichst anstrengen, dass das klappt. Und dann muss ich radikal werden. Also er ist, der Hartmut ist dann ein bisschen radikaler, wie das geht, aber das ist nicht schlimm. Sondern hierzu sehr, ich kann das unterschiedlich lesen. Es kommt drauf an, welches Bild habe ich von Gott. Das entscheidet, wie ich es lese. Und wenn ich jetzt sehe, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, der lebt nicht losgelöst von Gott, weil er aus Gott geboren ist. Nicht damit er aus Gott geboren wird. Gott hat uns wiedergeboren und damit ist diese Schranke weg, diese Verbindung ist wiederhergestellt durch die Wiedergeburt und jetzt kannst du nicht Sünde tun, nicht mit Gott leben. Du kannst sehr wohl sündigen, aber du kannst nie mehr nicht mit Gott leben. Du bist wiedergeboren, du bist sein Kind. Der tut nicht Sünde, der geht nicht raus, ja? Denn sein Same bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. In dem Zusammenhang macht es für mich Sinn. Die Verbindung mit Gott ist da und weil sie da ist und von Gott her gegeben ist, kann ich nicht raus, weil sein Geist in mir ist. Weil ich von neuem geboren bin, besteht diese Beziehung. Und Sünde, die eigentliche Sünde ist, ich gehe aus dieser Beziehung raus. Und alles, was dann geschieht, ist nur noch Folge dessen, dass ich nicht in Beziehung zu Gott bin. Aber die Beziehung zu Gott, wenn Gott in mir ist, dann ist das Problem der Verbindung gelöst. Ich bin in Verbindung mit Gott. Und ich kann nicht ohne Gott leben. Ich kann sehr wohl Dinge tun, aber diese Verbindung, die steht, die bleibt, um das geht's. Und dessen bewusst zu sein, ist für mich entscheidend. Denn daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Jetzt müssen wir doch was tun, Bruderliebe. Wenn wir in Verbindung mit Gott stehen und in der Verbindung Gottes verstehen, dass er bedingungslos liebt, dass wir gerettet sind, weil er uns gerettet hat, und das bedingungslos, vorbehaltlos, dann beginnen wir automatisch unseren Bruder auf der Ebene zu lieben. Um das geht's. Das heißt, dann ist es eine Folge, die Bruderliebe, und die Bruderliebe zeigt, dass du Gott verstanden hast. Wenn ich das hier lese, diese über die Verführung und das Ganze, die sagen zwar, ja, wir lieben den Bruder und so weiter, aber eigentlich ist ein Irrlehrer, mit dem können wir keine Gemeinschaft haben. Also das kommt dann so zum Schluss. Bruderliebe ist die Folge dessen, wie ich Gott sehe. Das ist Bruderliebe. Wenn ich Gott verstehe, wie er liebt, dann liebe ich den Bruder, so wie Gott mich liebt. Auf der gleichen Basis. Und die hat nichts mehr mit eigener Gerechtigkeit zu tun. Was war das Problem der Pharisäer? Hätten sie die Schrift nicht gekannt? Sogar mehr als wir sehen sie besser gekannt, bin ich überzeugt. Was war ihr Problem? Auf was war ihre Gerechtigkeit gegründet? Auf ihr Tun. Und was passiert, wenn ich auf mein Tun baue? Dann vergleiche ich natürlich, wer tut's besser. Also ich drücke jetzt mal das Wort Tun aus. Ich weiß, manche brennen die Ohren dabei, wenn ich Tun sage. Das heißt, wenn ich auf meine Werke achte, dann achte ich genauso auf die Werke des anderen. Wie stehe ich im Verhältnis da zu den anderen? Man sieht es beim Blindgeborenen. Er erzählt ihnen, wie das Ganze geht, auch mit dem, dass er geheilt wurde und kann jemand, der nicht von Gott ist, heilen. Was machen sie, nachdem er ihnen sozusagen die Leviten gelesen hat? Sie schmeißen dort aus dem Tempel. Du hast uns nichts zu sagen, du bist ja nicht einmal gelehrt, raus mit dir. Was macht der Pharisäer im Tempel, wenn er betet und der Zöllner steht neben ihm? Ich bin gut, schau mal, was ich alles kann, was ich mache. Und guck mal darüber. Ich im Verhältnis. Werke gehen immer ins Verhältnis zum anderen, immer. Wenn ich Gnade als Gnade verstehe, werde ich nie mehr ins Verhältnis gehen. Weil es nicht meine Leistung ist, die mich begnadigt, aber das glauben wir in der Tiefe nicht. Wir glauben, dass es doch irgendwo an uns liegt und wir besser sind als andere. Wir sind bibeltreuer, wir sind bibelorientierter, wir haben die Wahrheit, wir haben das richtige Evangelium. Wir sind doch ein bisschen besser. Das ist das, was ganz tief sitzt. Es geht mir jetzt nicht um das Thema Allversöhnung. Was ist so schlimm an der Allversöhnung für uns Christen? Warum ist das Irrlehre, die wir auf keinen Fall akzeptieren können? Es geht mir nicht darum, ob es richtig oder falsch ist. Was ist so schlimm? Was ist sofort die erste Reaktion zur Allversöhnung? Dann kann ich ja machen, was ich will. Warum denke ich so? Okay, warum denke ich so? Mache ich das aus Liebe zu Gott, was ich mache? Oder weil ich Angst habe, dass eine Konsequenz folgt? Und die Konsequenz wird ja durch die Allversöhnung genommen. Ja, dann lohnt sich's ja gar nicht, mit Gott zu leben. Ja, dann kann ich ja machen, was ich will. Ja, dann strenge ich mich hier umsonst an. Ja, was soll jetzt das? Das kommt aus der Angst. Angst vor Gott hält mich sozusagen am Leben oder im Spiel. Und jetzt nimmt einer die Konsequenz der Angst. Ja dann, ja, wenn das so ist, wenn du Gott liebst, was treibt dich an? Was ist dein Verständnis von Gott? Es geht mir nicht um Allversöhnung, es geht mir darum, warum denkst du so? Was steckt wirklich dahinter? Und das ist das, wie sehe ich Gott? Wie denke ich über Gott? Wenn ich Gott liebe, dann ist mir's doch egal. Dann mache ich das doch nicht aus Angst vor der Hölle, sondern mache ich es aus Liebe zu ihm, oder? Denn die Liebe des Christus drängt uns, nicht die Angst. Die Liebe des Christus drängt, sagt Paulus im Galater. Aber wir sind von Angst getrieben. Angst vor der Hölle. Angst vor der Verdammnis, Angst vor dem Abfall, also Angst, Angst, Angst. Und jetzt nimmt nur einer die Angst und sagt, du brauchst keine Angst haben im Sinne von das letzte Gericht. Da gibt's eine Allversöhnung, ich zeig dir das an drei Bibelstellen. Ja, dann mache ich, was ich will. Reagiert so ein Christ. Warum machen wir's? Verstehst du? Es geht mir darum, warum machen wir genau das? Weil wir von Angst getrieben sind. Lasst euch von niemand verführen und wir werden in die Angst hineingedrängt. Du musst sündlos leben, sonst bist du nicht. Wenn du sündigst, dann bist du des Teufels. Und dann musst du jetzt das so und so machen und streng dich ja gewaltig an, üb Gerechtigkeit, sonst hast du ein riesen Problem. Auch das könnte Verführung sein. Nur mal so gegeneinander gestellt, weil Verführung ja immer die anderen betrifft. Wir sind mit unserem Denken, mit unserer Meinung richtig. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Genau um das geht's. Aus der Liebe, die Gott uns schenkt, können wir befähigt dadurch den anderen lieben. Das ist die Botschaft, die man hört. Den anderen lieben. Und jetzt bringt er ein wunderbares Beispiel, nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil er sonst nichts zu tun gehabt hat? Weil er die Schafe von seinem Bruder wollte? Eifersucht, Neid, woraus kam er die? Seine Werke waren böse. Was war böse an seinen Werken? Hat er nicht auch von seinen Früchten genommen und Gott geopfert? Okay, also er hat ja auch nach Gott gefragt. Konkurrenz mit dem Bruder, genau. Die Konkurrenz kommt raus, wenn du die Anerkennung nicht kriegst, dann weißt du deine Motivation. Und das ging's. Die Werke waren böse, warum? Die Werke waren nur die Folge von etwas, nämlich die Beziehung zu Gott war nicht da. Die war unterbrochen. Und was sagt die Bibel über die Werke von Abel? Was waren die? Wenn die Werke des Kain böse waren, dann waren die Werke des Abels, wir denken gut, aber sie sind gerecht. Die sind nicht gut, so wie wir es denken, die sind gerecht. Warum? Warum sind die Werke des Kains böse und die des Abels gerecht? Was macht die Werke Abels gerecht? Aus der Beziehung, ganz genau. Da steht nicht gut, da steht gerecht. Da geht's um die Beziehung, weil Abel in der Beziehung zu Gott war. Waren seine Werke gerecht in der Beziehung zu Gott? Auch er hat Fehler, ihm sind Fehler passiert. Keine Frage. Aber die Beziehung zu Gott war das Entscheidende. Und das war der Unterschied. Die Werke des Abels, des Kains waren böse, die seines Bruders aber gerecht. Aus welcher Beziehung heraus mache ich was? Und um das geht's Gott. Die Beziehung, nicht das, was wir tun, ist das Entscheidende, sondern die Beziehung, mit der es getan ist. Und dann hat Kain geopfert ohne Beziehung und Abel hat geopfert mit Beziehung. Um das geht's. Das war das, was Abraham gerecht gemacht hat. Und wenn mir das predigt, wie mir's predigt, das heißt, wenn das die Predigt ist, es geht um die Beziehung, es geht nicht drum, um die Taten, die hier gemeint sind, um das Sündigen, sondern es geht um diese eine Sünde. Und jetzt kommt etwas, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Welche Welt wird uns um dieses Evangelium hassen? Die religiöse Welt, die wird uns hassen. Wer hat denn die Christen verfolgt? Die Kirche, die Juden. Nicht die Welt, nicht die Heide. Die haben Christen nicht verfolgt. Die Christen wurden von der religiösen Welt verfolgt und die religiöse Welt hat mit dem ein riesen Problem. Es kommt ja dann gar nicht mehr auf den Mensch an. Ja, und dann predigst du ja ein falsches Evangelium, du predigst einen falschen Christus. Das kann so nicht sein. Da gibt's doch diese Bedingungen, wie er gesagt hat, unverhandelbar. Das geht doch gar nicht. Also du wirst um dessen Willen Verfolgung erleiden, Hass höre, weil das dem widerspricht, was wir Menschen über Gott denken. Gott ist jemand, der uns mit Argusauge beobachtet, um zu sehen, wo wir falsch laufen, dass er uns eine mitgeben kann und uns wieder auf Spur bringt. Kann man so sehen. Er benutzt dann schlimme Situationen und alles, damit man ja merke, dass man falsch laufen. Kann alles sein, ja? Welches Bild habe ich von Gott? Oder ist Gott einer, der's gut mit mir meint, der's Liebe, der Liebe hat? Hat Gott Wohlgefallen am Tod des Sünders? Aber mir. Dem geschieht es recht, wenn man in die Hölle kommt. Weil mir Gnade für uns mit unserer Leistung und mit unserem guten Christsein verbindet. Und der andere macht es ja nicht, dann hat er die Hölle verdient. Das ist etwas, das drin ist in uns, ja. Und das zu verstehen, dass Liebe eine ganz andere Motivation ist als Angst. Und um das geht's mir heute. Das will ich dann auch, ja, genau, dann will ich auch damit schließen. Ja. Das, von daher zu leben, desto sehr wer Gerechtigkeit übe, das ins Verständnis zu bekommen, wo ist die Gerechtigkeit wirklich für uns verankert? Und ist Gnade Gnade? Darf Gnade Gnade auch für mich sein? Oder ist Gnade etwas, das ich im Nachgang rechtfertigen muss durch mein Leben? Das sind so Fragen, die existenziell sind, weil sie etwas in uns bewirkt. Wenn ich Gnade hinteraus rechtfertigen muss, dann ist es nicht Gnade, sondern Lohn. Dann ist es Lohn. Dann habe ich für die Gnade ja im Nachgang was gebracht und damit ist es Lohn, dass ich begnadigt bin. Wir würden das so nicht sagen, aber unser tiefstes Innerstes steht in der Gefahr, genau so zu denken. Weil unser Blick auf Gott entweder von der Liebe geprägt ist oder von der Angst. Und in einem Kapitel weiter steht, ich ziehe es geschwind vor, die völlige Liebe treibt was aus? Die Angst. Wo die Angst noch da ist, was ist nicht vollkommen geworden? Wir wissen es, okay? Es geht darum, Liebe Gottes zu verstehen, die treibt die Angst aus. Je mehr ich die Liebe Gottes verstehe, umso weniger Angst habe ich vor ihm. Das heißt, das hat nichts mit der Furcht zu tun, die Furcht des Herrn, was wir jetzt auch gehört haben über die Sprüche, das ist was anderes. Es geht um die Angst vor Gott, die wir haben. Da ist nicht Furcht, sondern Angst. Was wird er mit uns machen, wenn wir nicht laufen, wie er will? Welche Strafe hält er für uns bereit? Wie wird er uns behandeln, wenn wir nicht funktionieren? Das sind die Fragen, die einem als Christe kommen können. Dazu frage Gott, meint's gut. Und wenn er was mit dir vorhat, dann hat er's gut mit dir vor. Er liebt dich. Gott ist Liebe. Und hier wird auch gewarnt vor einem Gott der Liebe. Das hat er sogar gesagt. Das ist das neue Kalb, das goldene Kalb. Gott ist Liebe, ist das goldene Kalb der Evangelikalen, wenn das gepredigt wird. So sieht er das, weil er auf Gehorsam setzt. Er sagt, Gehorsam ist das entscheidende Moment, dass du weißt, wer du bist. Wenn Glaube gleich Gehorsam gesetzt wird, dann wird genau Bedingung und Folge verändert. Also mein Gehorsam ist das Entscheidende und nicht der Glaube, und daraus folgt etwas. Und hier ist immer Bedingung und Folge entscheidend. Und hier zu sehen, die Werke des Teufels oder das Werk des Teufels ist die Trennung. Und die hat Jesus aufgehoben, und wir leben wieder in der Verbindung mit Gott. Und deswegen können wir nicht sündigen. Wir können nicht aus der Verbindung mit Gott raus. Und das geht's hier in diesem Abschnitt meines Erachtens. So denk ich drüber. Und so macht's für mich Sinn. Und wenn jemand da anders drüber denkt, dann ist das kein Problem. Das darf er. Also hier auch wichtig, meine Überzeugung. Ich habe das vor kurzem nochmal gesagt. Meine Überzeugung ist nicht die Wahrheit. Das, was ich überzeugt bin, das ist nicht die Wahrheit, das ist meine Überzeugung. Und die Wahrheit, das ist Jesus. Jesus ist die Wahrheit. Er sagt, ich bin die Wahrheit, mein Wort ist Wahrheit, das, was ich sage, ist Wahrheit. Aber wie ich es verstehe, wie ich es interpretiere, kann sein, in 5 Jahren denke ich anders drüber. Das ist meine Überzeugung, aber ich werde es nie als Wahrheit postulieren. So wie es hier gemacht wird, können wir mit Gewissheit sagen, dass der Heilige Geist es so und so gesagt hat. Also ich finde es anmaßend. Dem anderen wird eine Überzeugung unterstellt, die falsch ist, während sie mit absoluter Gewissheit sagen können, dass ihre Position richtig ist. Kann man so denken, aber ich finde es ist kritisch, weil du keine andere Position mehr zulassen kannst zu dem Thema. Du bist ja absolut sicher und gewiss. Also, ihr. Das hat uns geprägt, das ist so. Unsere Erkenntnis war die Wahrheit, und damit haben wir die Probleme kreiert, statt zu verstehen, dass Wahrheit etwas ist, das steht absolut, und unsere Sicht auf die Wahrheit, das heißt unsere Wirklichkeit, ist veränderbar, die ist unterschiedlich, die darf auch unterschiedlich sein. Das Beispiel mit dem Navi, verschiedene Wege führen zum gleichen Ziel. Und das auch bei uns, man muss nicht alles gleich denken zur Schrift. Das Wichtige, dass Jesus unser Zentrum ist. Und dann können wir auch mit anderen Lehren umgehen, besser umgehen. So lassen wir uns denn von niemand verführen, uns diese Hoffnung auf das vollbrachte Werk des Christus nehmen zu lassen und uns wieder in irgendeine Werksgerechtigkeit hineindringen zu lassen. Das wäre das, was ich zu meiner Überzeugung zu dem Thema zu sagen hätte. Amen.